einen Club. Wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richtige. Hat man Pech, heißt der Katzeis.
Wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Genauso heißt dieses Fußballmagazin, die Liebe zu einem Club. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zum Fußballmagazin. Es dreht sich vieles immer noch um FC Rot-Weiß Erfurt. Gab viele Anfragen auch, teilweise hier auch im Sender. Wie ist das nun, weil der Verein nun insolvent ist, aktuell sozusagen nicht mehr in der vierten Liga, in der Regionalliga spielt. Man hat sozusagen das Filetstück erstmal herausgelöst. Trotzdem geht es ja erstmal weiter. Und Micha, die jüngsten Meldungen mal so anzufangen. Es gibt jetzt einen Antrag für die Spielberechtigung in der Oberliga. Da ist der Antrag erstmal gestellt worden. Das heißt auch hier nochmal zur Erklärung, Oberliga wäre die fünfte Liga, da könnte man bestenfalls ansetzen.
Genau, man ist ja quasi sportlich abgestiegen, indem man jetzt nicht mehr am Wettbewerb teilnimmt, damit null Punkte hat. Also sportlich gesehen steigt man so oder so ab. Und finanziell gesehen geht es halt darum, ob man das hinkriegt, dass der Verein weiter lebt, weiter existiert. Und wenn ja, dann wird er in der Oberliga, voraussichtlich in der Oberliga starten, also mit einer neu aufzubauenden ersten Männermannschaft. Die gibt es ja im Moment nicht, die Spieler sind alle weg, die Verträge sind aufgelöst. Genau. Und die Voraussetzung, das hört man ja jetzt schon raus, muss man nicht studiert haben dafür, ist der finanzielle Aspekt. Das heißt, wir befinden uns immer noch in einem Insolvenzverfahren. Das wird immer noch vom Insolvenzbüro Reinhardt und Kollegen geleitet. Und wenn die das hinkriegen, das Insolvenzverfahren erfolgreich zu Ende zu führen oder zumindest weiterzuführen und die neu entstandenen Verbindlichkeiten auch zu bedienen, dann wird es nächstes Jahr Oberliga-Fußball zu sehen geben, also fünftklassigen Fußball in Erfurt. Ansonsten gibt es andere Varianten.
Nun haben wir in der letzten Sendung, wer zugehört hat, hast du ja zumindest erstmal sehr skeptisch gesagt, weil da ging es eben darum, um die Auslösung oder Herauslösung des Nachwuchsleistungszentrums, dass man da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Also wir haben mal so Betrag genommen von 1 Million Euro, mit denen auch in verschiedenen Medien hantiert wird. Steht das jetzt in einem Widerspruch zu dem, weil es klingt ja so, als ob man jetzt über den Berg ist, oder muss man nach wie vor sehr skeptisch sein, dass das alles so klappt, wie das jetzt vorgesehen ist?
Also wir referieren jetzt hier sozusagen den öffentlichen Stand, das, was in den Medien bekannt ist. Und da ist der FC Rot-Weiß Erfurt bzw. der Insolvenzverwalter noch lange nicht über den Berg. Zumindest hat er es nicht verkündet, weil quasi größere Sponsoren oder sogar Investoren einfach fehlen. Und die haben vor 4 Wochen gefehlt bei unserer letzten Sendung. Die haben aber auch vor 2 Monaten, 3 Monaten und so weiter gefehlt. Also die gibt es bis jetzt nicht oder sind nicht verkündet worden zumindest. Und so lange ist hier niemand über den Berg, sondern so lange steht quasi der negative Abschluss dieses Insolvenzverfahrens eigentlich immer noch im Raum. Und wenn das so ist, dann wird der Verein aufgelöst.
Und das haben wir ja gesagt, dann ist sowieso alles nochmal ganz anders. Wir werden heute mal so ein bisschen mit der Option Oberliga spielen. Dass das klappt, aber wahrscheinlich, wie du es gerade beschreibst, müssten wir irgendwann noch eine Meldung hören. Hier gibt es noch einen Investor und hier fließt nochmal Geld. Also das sollte
genau,
wahrscheinlich noch kommen.
Das wäre die Voraussetzung. Das ist ja auch mehrfach irgendwie direkt oder indirekt auch angesagt worden vom Insolvenzverwalter. Also der berühmte Spruch, die Tinte ist noch nicht trocken. Worüber sich mittlerweile viele Menschen lustig machen oder ärgern. Das hat er mehrfach gesagt in den letzten 2 Jahren. Abwarten, was jetzt passiert. Es muss auf jeden Fall was passieren, weil irgendwann musst du ja in eine konkrete Saisonplanung einsteigen. Der Antrag, dass der jetzt gestellt wurde beim NOFV, ist quasi formeller Natur. Du musst da ja auch nicht viel nachweisen, außer eine funktionsfähige Spielstätte. Zu der Frage kommen wir gleich. Und ansonsten musst du, glaube ich, irgendeine Summe hinterlegen, die aber überschaubar ist. Und das war's. Also so eine wirtschaftliche Tiefenprüfung, wie das der DFB macht oder die DFL in der Liga 1 bis 3, das passiert dort nicht.
Also mit anderen Worten, selbst wenn im Juni, wir spekulieren mal ein bisschen weiter, dem stattgegeben wird, kann es trotzdem sein, weil nicht sozusagen das auf Wirtschaftlichkeit überprüft wird, dass dann irgendwie das Geld irgendwo fehlt an der Stelle? Also
ja, das wäre
weil so ist ja die, so ist ja die vergangenen Jahre, zwei Jahre passiert
jeweils. Ja, das wäre jetzt für Erfurter Verhältnisse nicht unüblich, wenn das wieder passieren würde. Das, ja, kann passieren. Also, dass wieder mit einer zu großen Saison-Etatplanung rangegangen wird und man im Herbst oder im Frühjahr feststellt, das Geld ist alle. Das kann passieren. Der NOV überlegt ja und vielleicht auch andere Regionalfußballverbände, wie sie das in dem Bereich zumindest, wo es ja zum Teil auch noch um Profifußball, also in Ansätzen geht, wie man das auch in der Regionalliga im Übrigen, also da gibt es Profifußball, wie man das sozusagen besser steuern und kontrollieren kann, damit eben nicht genau das passiert, was jetzt diese Saison mit Rot-Weiß passiert ist, dass die mitten in der Saison ausscheiden, weil das ist natürlich auch eine Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also die Teams, die gegen Rot-Weiß gewonnen haben, ärgern sich alle, die gegen Rot-Weiß verloren haben, freuen sich alle, weil diese Ergebnisse werden alle annulliert.
Wir holen mal ganz kurz Luft, wir können trotzdem schon mal ein bisschen verraten, was wir in der Sendung noch vorhaben. Also unter anderem, wenn wir gleich mal ein bisschen weitergehen, also wir gehen jetzt trotzdem erstmal davon aus, in der Oberliga geht es weiter, spielen heute oder in dieser Sendung mal die Variante durch, nachdem wir in der letzten Sendung mal die andere Variante durchgespielt haben mit dem möglichen Neuanfang. Das heißt auch, wir schauen mal so Richtung Grubenstraße, denn da sollen ja dann die meisten Heimspiele von Rot-Weiß Erfurt stattfinden. Werden wir ein bisschen drüber reden. Dann haben wir ein Telefongespräch geplant mit Markus Hürche, Vorstand vom Fanrat Erfurt, der nochmal ein bisschen sagen wird, wie das gewesen ist damals am Sonntag, den 23. Februar im Gebreize, als man eben die Junioren verfolgt hat bei ihren Spielen. Da waren ja zahlreiche Fans da, mehrere hundert Fans gekommen. Und wir reden natürlich auch über die außerordentliche Mitgliederversammlung am 28. März, einen Samstag, was es da zu besprechen gibt. Und jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik.
War wirklich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen banal klingt, konstruktiv. Also es gab keine Schreiereien.
Und ich eigentlich mit dem Eindruck da herausgegangen bin, dass man allseits gewillt ist.
Die Stadt kann aber auch was für den Verein tun, gerade was den Nachwuchs angeht. FC Rot-Weiß Erfurt ist Elite.
Weiter geht's hier mit dem Fußballmagazin auf Radio Frei, die Liebe zu einem Club. Es dreht sich vor allen Dingen alles um Rot-Weiß Erfurt. Wir wissen ja, langweilig wird es nicht um diesen Fußballverein. Es gibt immer wieder niemals neue Dinge zu berichten. Und wir haben schon gesagt, wir gehen heute mal von dem Szenario aus, dass man weiter spielt in der Oberliga. Das ist sozusagen die fünfte Spielklasse. Und dass man sehr wahrscheinlich die meisten Heimspiele dann im Stadion in der Grubenstraße im Erfurter Norden austrägt. Und Micha, ich war noch nie groß in der Grubenstraße, ich weiß grob, wo es ist, da das Stadion, aber du kennst das Stadion ganz gut, weil du selber da mal Fußball gespielt hast.
Ja, ich war ja Nachwuchsstar bei der BSG Lokomotive Erfurt in 80er Jahre und Anfang 90er und wir haben unter anderem als Lok Erfurt öfter auch gegen UT, hießen die damals, Umformtechnik gespielt und das ist deren angestammter Sportplatz. Stadion ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, wobei jetzt werden ja gerade diese Traversen, ein Teil der Traversen erneuert. Und wenn Rot-Weiß da spielt, ich sag mal, da passen 1.500, 2.000 passen schon locker rein. Das ist schon nicht schlecht. Ich habe da gespielt als Nachwuchsspieler eigentlich regelmäßig, weil UT war mit uns sozusagen immer in der gleichen Liga. Genau. Und ansonsten war ich dort als Zuschauer auch mal, weil die zweite von Rot-Weiß Erfurt hat dort länger gespielt. Da habe ich das ein oder andere Spiel gesehen und ja.
Du hast gesagt, wir haben ja gleich einiges noch im Bericht, aber Traversen werden gerade neu gemacht. Wie kann man sich's vorstellen? So ein Sportplatzstadion hat ja bekanntlichermaßen vier Seiten. Wie viele Seiten sind da wirklich? Also kannst du als Zuschauer stehen? Kannst du bei allen vier Seiten stehen oder wie schaut es da aus?
Da ist jede Seite unterschiedlich, muss ich sagen. Also wenn man von der Straße aus, die weiß ich jetzt gar nicht, ist das die Grubenstraße, also reingeht, dann ist man quasi hinter dem Tor gleich und dort ist ein größerer Tribünen- oder Traversenbereich, da würden wahrscheinlich dann auch, denke ich mal, die Kurve stehen. Das sind vielleicht 15 bis 20 Stufen nach oben, so hinter dem Tor. Dann gibt es an der einen Längsseite, das ist das, was gerade erneuert wird, das sind so, glaube ich, 4-5 Stufen gewesen, also die ganze Längsseite. Auf der anderen Längsseite ist es ganz klein, da waren nur 2 Stufen, sag ich mal. Und hinter dem anderen Tor, also jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, da ist eigentlich gar nichts.
Also mit anderen Worten hat man jetzt 3 Seiten, wenn ich jetzt, also die, wo man theoretisch
man sieht vom Dreiseithof in den
Drei Seiten Sportplatz.
Und du hast aber geschaut, wer da so alles gespielt hat. Wie gesagt, 20er Jahre ging es los, wir werden es gleich nochmal hören, aber interessant ist, was für Vereine unter welchen Namen da gespielt haben.
Ich habe da ja mal vor ein paar Jahren dazu recherchiert, habe das jetzt nochmal rausgesucht, weil das kann sich ja kein Mensch merken. Also in den 30er Jahren hat dort vor allen Dingen, also in Erfurt gab es, einer der Vorläufer des FC Rot-Weiß Erfurt war ja der SC Erfurt 1895. Die haben gar nicht im Stadion, das gab es ja damals noch nicht, oder das gab es erst ab 31, aber wurde nicht regelmäßig genutzt, da war kein Verein ansässig. Und die haben die ursprüngliche Sportplatz oder das ursprüngliche Stadion war ja oben auf, was heute die EGA ist. Da beim Gartenbaumuseum.
Also diese Fläche,
genau, dort war das Stadion mit einer Holztribüne, die ja dann ins Stadion wanderte, ne? Die bis 1994 stand. Und einer der großen Konkurrenten in Erfurt war die sogenannte Spielvereinigung Erfurt. Die spielte eben in der Grubenstraße, ursprünglich mal Andreas Ried, aber dann umgezogen in die Grubenstraße. Daraus wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat die sowjetische Besatzungszone ja jegliches Vereinswesen verboten. Da gab es mal kürzere Zeit überhaupt keine Sportclubs, Vereine oder sonst wie. Und dann hat man das wieder zugelassen in kleinen Schritten und erstmal gesagt, ihr macht erstmal sozusagen regional. Also im Stadtteil Süd gibt es halt die Sportgemeinschaft so und so Stadtteil. Dann wurde nämlich aus dem SC Erfurt die SG Erfurt West. So hieß die damals. Und die in Norden, die hieß dann logischerweise die SG Erfurt Nord, wurde dann, als man umbenannt, und zwar in die SG Union, weil sie sich mit irgendjemand vereinigt haben. Dann gab es diese, es war ja immer auf, sagen wir nach Vorbild, sowjetischem Vorbild. Man hat dann die Sportvereine oder Spielgemeinschaften an die Betriebe gebunden, also Betriebssportgemeinschaften entstanden. Da wurde es die BSG Stahl. Und zum Schluss, dann hieß es glaube ich auch mal Henry Pelz, weil und zum Schluss seit den Ende 60er, 70er Jahren Umformtechnik. Also Umformtechnik, dieses Kombinat, was es ja dann war, ging hervor aus diesem Henry Pelz. Das war der Stammbetrieb.
Und das gab es wahrscheinlich bis 89, diese Betriebssportgemeinschaft Umformtechnik. Genau. Und daraus ist dann
Erfurt Nord entstanden. Genau.
So viele Vereinsnamen.
Aber
immer der gleiche Verein. Ja. Wir hören jetzt gleich noch mal ein paar weitere Fakten rund um dieses Stadion in der Grubenstraße. Alles wird eine Nummer kleiner beim RWE. Und auch ein bisschen anders. Vom Süden geht es nun in den Erfurter Norden. Von einem Stadion mit theoretisch 20.000 Zuschauern können nun bestenfalls 4.000 Anhänger kommen. Von einer Arena mit großen Lichtflutmasten spielt die U19 des Rot-Weiß Erfurt nun auf einem klassischen Sportplatz, wie es sie überall gibt. In Büschleben, Niederzimmern oder Fieselbach. Willkommen in der neuen Heimstätte des Stadions in der Grubenstraße. Hier ist eigentlich der FC Erfurt Nord zu Hause und bleibt es auch weiterhin. Das Stadion ist in den 20er Jahren entstanden. Damals gab es die erste große Fußball-Euphorie in der Stadt. Der erfolgreichste Club und Platzhirsch von Erfurt war der SC Erfurt. Andere Arbeitersportclubs entstanden schnell, wie die Spielervereinigung Erfurt, die sich ihre Heimstätte in der Grubenstraße einrichtete. Einer der Nachfolgeclubs war nach dem Zweiten Weltkrieg die BSG Umformtechnik Erfurt, deren Männermannschaft kurzzeitig sogar in der DDR-Liga spielte. Das Stadion an der Grubenstraße liegt mitten im Industriegebiet und einer benachbarten Wohnsiedlung. Fußball ist hier so, wie es fernab der großen Arenen der Bundesliga normal und aus Kindheitstagen bekannt ist. Die Fans stehen dicht am Spielfeldrand, es gibt so gut wie keine Überdachung, mancher Bewohner schaut vom Fenster aus zu und in der Halbzeitpause wird etwas Kleines gegessen. Sollte der Plan aufgehen und Rot-Weiß Erfurt im Juni die Lizenz für die Oberliga bekommen, dann werden die meisten Heimspiele in der kommenden Saison in der Grubenstraße stattfinden. Und möglicherweise werden die Fans dann auch präsenter im Stadtbild Erfurts sein. Sind sie bislang gleich hinter dem Hauptbahnhof verschwunden, werden sie nun einmal komplett mit der Straßenbahn durch die Innenstadt fahren. Für für die, die später zugeschaltet haben, ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin auf Radio Frei. Und wir schauen gleich nochmal zurück auf Sonntag, den 23. Februar, denn da waren zahlreiche Fans ins Gebreite in Erfurt hingegangen, um sich die Spiele der Juniorenmannschaft von Rot-Weiß Erfurt anzuschauen, der U19 und U17. Und was es da für Feedback gab, das weiß Markus Hürche, Vorstand vom Fanrat Erfurt, den wir gleich am Telefon haben werden.
Von daher war das ein guter Start. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr zugelassen, haben dann unser Tor gemacht.
Also erstens haben wir da so Sachen vorbereitet.
2008 hatten wir ja dieses grandiose Pokalspiel gegen Bayern. Ja, schön, wenn man solche Erlebnisse wieder mal bei Rot-Weiß hätte.
Man muss erstmal Ruhe reinbringen und dann alles von unten aufarbeiten.
Ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Es dreht sich alles um Rot-Weiß Erfurt. Wir haben immer schon viel gesagt, das ist das Sorgenkind der Stadt, ist natürlich trotzdem ein Traditionsverein und es geht um dessen Rettung. Und momentan wird eben überprüft, kann man in der Oberliga weiterspielen, dann mit einer neuen ersten Mannschaft. Da ist jetzt der Antrag eingereicht worden. Im Juni wird man schauen, ob dem stattgegeben wird und. Aber man hat auch schon mal probiert, ja, wie ist es denn überhaupt so mit der Fanbasis? Wie viele Fans wären denn bereit, vielleicht auch in die Oberliga zu kommen? Und da hat man zum Beispiel mal geschaut, am Sonntag, den 23. Februar, gar nicht so lange her, im Gebreite. Und da haben die U19 und die U17-Mannschaft gespielt, damals gegen zwei Berliner Mannschaften. Und der Andrang war auf jeden Fall ziemlich stark. Und mit Markus Hürche vom Vorstand vom Fanrat Erfurt wollen wir jetzt erstmal sprechen. Du warst ja auch mit dabei, wie du es denn wahrgenommen hast.
Ja, hallo. Der Andrang war erstaunlich sehr hoch, weil es war ja ein sehr schlechtwetteriger Tag. Ich sag mal, waagerechter Regen und Windstärke 9, würde ich mal so tippen. Jedenfalls habe ich danach eine leichte Mittelohrentzündung gehabt, weil mir der Wind den ganzen Tag um die Ohren geweht hat. Der Andrang war recht hoch, es waren so rund 600 Leute da. Es war für diese Verhältnisse eigentlich ein Erfolg. Mit natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Also wir wollen schon auch bei den nächsten Spielen da noch ein bisschen mehr Leute sehen, wenn das Wetter ein bisschen schöner wird. Das ist schon die Erwartungshaltung. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich sehr zufrieden. Wir waren vorbereitet zwischen 800 und 1000. Das ist vielleicht die Zahl, die du noch im Kopf hast. Aber aufgrund der Wetterlage sind bestimmt einige auch nicht gekommen. Dann war auch noch der Faschingsumzug an dem Tag zur gleichen Zeit. Das hat vielleicht auch noch mal ein bisschen ein paar Leute weggezogen, aber das ist grundsätzlich trotzdem ein gutes Ergebnis gewesen. Mhm.
Und Prinz, dort ist ja auch der Fanrat hat sich ja auch mit engagiert in der Vorbereitung, Markus. Du bist ja im Fanvorstand. Und da ging es ja unter anderem auch um die Mittel von dieser Crowdfunding-Kampagne Rheinballern, NLZ und Thema Küche. Wie ist denn da jetzt der Stand?
Naja, wir haben ja mit den Mitteln von Rheinballern und NLZ jetzt über den Winter den Imbissbereich so hergerichtet, dass man den auch mit hygienischen Bedingungen und auch technischen, organisatorischen Bedingungen jetzt auch zu den Spieltagen betreiben kann. Es gibt seit letztes Jahr Herbst schon einen Kooperationsvertrag zwischen dem SC Rot-Weiß Erfurt, dem Fanrat und dem Mike Hallecker, Edeka Hallecker, sicherlich bekannt auch, der in vielen Bereichen schon auch den Nachwuchs, aber auch die erste Mannschaft in den letzten Jahren unterstützt hat. Der betreibt quasi im Auftrag diesen Imbiss, damit das ordentlich versichert ist und ordentlich abgesichert ist und beschäftigt dort auch eine Dame, die sich so ein bisschen um den Imbiss kümmert, auf Minijob-Basis, sodass dort auch jemand ist, der so ein bisschen die Hand drauf hat. Und dann gucken wir natürlich bei jedem Spieltag, wie das laufen kann. Und das war nur so ein bisschen der erste Lackmustest, um zu schauen, funktioniert das eigentlich alles, was wir da eingebaut haben, und können wir damit ganz gut umgehen, wobei das für diese Anzahl auch zu wenig war. Deswegen haben wir ja noch ein paar separate Cateringstände aufgebaut.
Mhm. Aber insgesamt hat es funktioniert, die Versorgung? Also du hast jetzt gesagt, aufgrund des Wetters und so weiter waren vielleicht ein bisschen weniger da als kalkuliert. Heißt, es waren eigentlich genügend Vorräte von allem da.
Es waren genügend Vorräte, es war wohl ein, ich glaube Cola war irgendwie alle irgendwann, aber das ist ja ein organisatorisches Problem, da müssen wir jetzt nächstes Mal ein paar Kästen mehr hinstellen. Das werden wir sicherlich auch aufnehmen, aber ansonsten war alles da. Wir hatten ja zusätzlich noch einen Bratwurststand aufgebaut und noch einen extra Bierwagen und dazu kam auch noch ein Foodtruck zur Plaste, der angeboten hat, dort noch ein Angebot vorzuhalten und dann von jedem verkauften Burger 2,50 € für das NLZ zu spenden. Und auch das ist gut angenommen worden, sodass wir da eigentlich ausreichend Versorgung hatten, auch ein paar mehr Leute noch verkraftet hätten. so das Feedback, was ich so mitbekommen habe, ist, dass das gut gelaufen ist, hat alles gut geschmeckt, die Preise waren okay und wir sollen das auf alle Fälle so weitermachen. Mhm. Und das wird ja jetzt auch am Wochenende, am Samstag wird das nächste Mal ein U17-Spiel stattfinden, dieses Wochenende, und dort werden wir den Imbiss auch wieder aufmachen. Allerdings ist das jetzt keins der Spiele, die quasi groß von der Fanszene, aktiven Fanszene unterstützt wird, sondern nur von einem Teil. Das nächste Mal ist wohl, glaube ich, am Ende des Monats wieder eine Veranstaltung, wo wir dann wieder etwas größer auffahren.
Nach welchen Kriterien richtet sich das, wann ihr wieder größer auffahrt? Also sagt ihr jetzt wirklich bei jedem Spiel oder so ausgesuchte Spiele, wo der Gegner auch interessant ist?
Die Kriterien selber habe ich gar nicht, kann ich gar nicht beurteilen, weil das haben hat im Endeffekt die Steigerwaldkurve für sich festgelegt, 4 Spiele bis zum Saisonende mit einer größeren Anzahl von Leuten zu supporten, und da sind einige rausgesucht worden. Da gibt es auch ein Spiel, glaube ich, gegen die U19 von den Kernbergen. Ich glaube, das nächste Spiel ist gegen Zwickau, wenn mich nicht alles täuscht, am 28.
Genau.
Das ist ein Nachholspiel. Das sollte schon, hätte schon mal stattfinden müssen, muss nachgeholt werden, weil es ausgefallen ist. Also es erscheint so, als ob dann auch schon ein bisschen die Gegner attraktiv sein sollten, damit das dann auch ein bisschen Spaß macht.
Bei der U19 läuft es ja gerade. Die letzten 4 Spiele sind entweder gewonnen worden oder eben, es gab damals ein Unentschieden am 23. Februar. Wie war es denn für dich persönlich, so ein Spiel zu sehen? Merkt man schon den Unterschied zu den klassischen Spielen der ersten Mannschaft?
Natürlich merkt man einen Unterschied. Es war natürlich an dem Tag durch den starken Wind auch, sagen wir mal, so ein bisschen eine Art Roulette, ne? Also wenn man die ganze Zeit gegen den Wind spielt, dann kommt halt nicht jeder Pass an Das sieht dann auch schon ein bisschen rumpelig aus, aber trotzdem war das schon interessant. Es ist ja so, dass wir auch, also ich persönlich habe schon mehrere Nachwuchsspiele gesehen, das ist jetzt auch nichts Neues für mich gewesen. Es ist natürlich eine Besonderheit gewesen, dass hinterm Tor da auf einmal eine Fanbasis bestanden hat von 600 Leuten, die eben die ganze Zeit lautstark die Mannschaft angefeuert haben, was ja dann zum Schluss auch dazu geführt hat, dass wir das Glück hatten, noch zum Schluss einen Elfmeter zu verwandeln und dann den Ausgleich zu schießen. Das war natürlich eine super Choreografie.
2-2 ist es ausgegangen, damals das Spiel gegen Berliner SC. Ja. Und du hast schon angedeutet, für die Juniorenmannschaften war das natürlich auch toll, auf einmal so viele Leute da zu haben, ne?
Ja, ich denke schon, dass die das auch angespornt hat. Und dass die sind ja nun auch vom Trainer ordentlich darauf eingestellt worden und vorbereitet worden, dass da ein paar mehr Leute da sind. Und das denke ich schon, dass das denen auch Spaß macht und dass das für die auch ein Highlight ist, ne? Also wenn man da mal vor 600, 700, 800 Leuten spielt. Das ist ja nun nicht normal im Nachwuchsbereich, dass so viele Leute kommen. Das macht dann schon Spaß.
Ich war ja auch mit oben und also was mir auch aufgefallen ist bei dem Ausgleich, den du gerade angesprochen hast, Markus, dass die, das war ja irgendwie in der Nachspielzeit und Rot-Weiß hat ja lange Zeit in Unterzahl gespielt. Also es war auch in gewisser Weise glücklich zustande gekommen, aber der Schütze ist sofort, hat das Ding verwandelt vor der Kurve und ist dann sofort in die Kurve gerannt, wie bei einem Großen, sag ich mal, ne? Also, und hat sich da feiern lassen und alle sind hingerannt. Ja, das fand ich, also mich hat es ein bisschen erstaunt, aber vielleicht sind die 18-, 19-Jährigen auch so abgebrüht oder gucken viel Profifußball im Fernsehen oder so. Ich fand das auf jeden Fall sehr schön, so, ne?
Also die, ja, ne, ich gehe mal davon aus, dass die auch bei den Spielen der ersten Männermannschaft bisher immer mal zugegen waren, wenn sie das zeitlich einrichten konnten, und da werden die sich sicherlich auch ein bisschen was abschauen. Und wenn man schon mal so eine Kulisse hinterm Tor hat und genau auf dieses Tor auch den Elfmeter verwandelt, dann wäre ich mit 18 oder 19 wahrscheinlich auch zur Kurve gerannt und mich gefeiert. Ja.
Genau. Eine Frage zu dem, jetzt hast du ja gesagt, die ganzen Sachen, die da auch, die Versorgung, also was da verkauft wurde, es wurden ja auch Eintrittsgelder eingenommen, Leute haben was gespendet. Ist es denn sozusagen, ist da ein Betrag bei rumgekommen, und wenn ja, was passiert denn damit?
Ja, es sind insgesamt so rund 5.000 Euro Umsatz gemacht worden an dem Tag. Da sind natürlich dann noch ein paar Kosten von bezahlt worden, die den Spieltag selber betreffen. Und auch der Wareneinsatz für den Kittering-Bereich. Aber trotzdem ist da einiges übrig geblieben. Und das ist direkt ins NLZ gewandert. Also es ist jetzt so, dass die organisatorische Leitung dort mit Patrick Weigt das Geld quasi vereinnahmt hat und da auch von aktuell drängende Sachen bezahlt. Im Detail kenne ich jetzt die Sachen nicht, die da bezahlt werden. Das geht uns ja eigentlich auch nicht an. Das war ja auch Ziel, dass wir im Endeffekt dort ein bisschen Geld einspielen, damit das NLZ seine Rechnung bezahlen kann. Das ist ja alles im Moment nicht so einfach, und ich denke mal, das kann man auch vertrauensvoll den Leuten übergeben, die dort vor Ort tätig sind.
Hm. Das, weil du sagst, es ist gerade nicht so einfach. Das NLZ gibt es noch in der bisherigen Variante, aber nur bis Sommer, wenn ich richtig informiert bin.
Oder? Genau, und dann wird es eine Nachwuchsabteilung eines Vereins sein, der im günstigsten Fall auch in der Oberliga spielt. Und da muss man natürlich mal gucken, wie sich das alles gestaltet. Also da wartet ja die gesamte rot-weiße Fanbasis oder alle die Leute, die sich irgendwie für rot-weiß interessieren, schon mal auf konkrete Vorstellungen von Plänen, wie das genau aussehen soll. Mhm. Weil da sind wir alle wahrscheinlich genauso schlau und lesen das, was in der Zeitung steht. Es ist halt leider nicht so sehr viel transparent, wie man sich das einfach vorstellt, wie das in Zukunft laufen soll. Deswegen konzentrieren wir uns ja auch als Fanrad jetzt erstmal auf die Sicherung der Sachen, die wir machen können, und andere Vertreter rund um Rot-Weiß haben sich auch engagiert, auch was das Thema Fahrzeuge und so weiter betrifft. Da gibt es auf vielen Seiten gibt's da Aktionen, damit im Endeffekt der Betrieb aufrechterhalten wird und dass man Spieler und auch Funktionsteam irgendwie auch eine Grundlage gibt, wie das in Zukunft, dass es in Zukunft auch weitergehen kann.
Aber so oder so, ob man jetzt Oberliga spielt oder Landesliga oder vielleicht ganz unten anfängt, dieses Nachwuchsleistungszentrum wird es in dieser Form ab Sommer nicht mehr geben, habe ich jetzt verstanden. Sehr wohl ja. Gibt es eine ganz normale, sage ich mal, Nachwuchsabteilung, wie die jeder Fußballverein hat oder fast jeder. Das heißt, werden da Mannschaften aufgelöst? Also jetzt im Moment gibt's ja zum Beispiel bei der U19, gibt's da noch eine zweite U19-Truppe oder gibt's da nur eine? Und wie zieht sich das runter und werden dann die Hälfte der Mannschaften aufgelöst oder wie soll das laufen?
Oh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Es gibt definitiv eine U17 und U19. Es gibt keine zweite Mannschaft im Moment. Wobei es durchaus auch immer mal wieder, sagen wir so Zwischenvarianten gibt. Es gibt ja die Jungs, werden ja auch sukzessive älter und spielen dann auch mal in einer höheren Klasse mit. Aber die genaue Struktur, da bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt. Da müsste man sich mal mit jemandem im sportlichen Bereich von Rot-Weiß Erfurt nochmal darüber unterhalten. Mhm. Ich gehe davon aus, dass man wie bisher auch alle U-Mannschaften irgendwie auch in einer Jugendabteilung haben kann. Ob das mit diesen ganzen, jetzt, sagen wir, zur Verfügung stehen müssenden Ressourcen sein wird, wie das im NLZ verlangt wird. Das wird sicherlich ein bisschen abgespeckt sein und die Finanzierung wird auch sicherlich eine etwas andere sein und auch ein geringeres Budget zur Verfügung stehen, schon alleine dadurch, dass es durch den DFB diese, in der Zeitung stand mal 50.000 Euro. Ich kenne die Summe nicht hundertprozentig, aber das wird so sein. Dass man das eben nicht mehr bekommt, muss man natürlich auch mal überlegen, wie man das weiterführt. Und das ist ja genau das, was ich meine. Es muss irgendwie mal ein Konzept auf den Tisch. Wir haben jetzt Anfang März und bis Juni oder Ende Juni ist es nicht mehr lange hin.
Wir wollen hoffen, dass es bis dahin ein paar konkretere Antworten gibt, wie du gerade gesagt hast. Vielen Dank erstmal, Markus Höche vom Vorstand vom Fanrat Erfurt, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Dankeschön.
Sehr gerne. Schönen Tag euch. Tschüssi.
Ciao.
Alles dreht sich um Fußball hier in dieser Sendung. Es dreht sich vor allen Dingen um Rot-Weiß Erfurt. Wir haben schon gesagt, ein Verein, bei dem zumindest in den letzten zwei Jahren es nicht langweilig wird, darüber zu berichten. Und wir können nochmal ankündigen, die nächsten Spiele der Juniorenmannschaft der U19 findet bereits an diesem Samstag das nächste Spiel statt, nämlich Rot-Weiß Erfurt spielt dann zu Hause gegen Babelsberg. Um 12 ist dann Anpfiff und zwei Wochen später, also am 28. März, da wieder mit viel Fanunterstützung, ist dann das Spiel Rot-Weiß Erfurt auch zu Hause gegen Zwickau und das geht dann um 15 Uhr los. Und dieser Tag, 28. März, Samstag, ist nicht ganz unwichtig, weil direkt vorher findet die außerordentliche Mitgliederversammlung statt, ab 10 Uhr in der alten Parteischule. Micha, und da wollen wir mal ein bisschen drüber reden, was da sozusagen die Schwerpunkte sind, was denn da beschlossen werden soll.
Genau, also am 28. den Samstag, 10 Uhr, alte Parteischule, alle Mitglieder sind eingeladen, man muss schauen, wie viel kommen, es gibt ja 2.500 Mitglieder, wenn viele kommen, sind 600 bis 800 da, wenn es normal bleibt, um die 200, 300 wahrscheinlich. Und der Aufsichtsrat hat eingeladen, er hat das auch deswegen gemacht, weil es, so ist es ja in der jetzigen Satzung vorgesehen, wenn 100 Mitglieder einen Antrag stellen auf außerordentliche Mitglieder, auf die Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, dann muss das quasi gemacht werden und genau das ist passiert. Und wenn ich in die Einladung gucke, die ich ja als Mitglied auch bekomme, dann sind da zwei wichtige Punkte, die auf der Tagesordnung stehen. Und das eine, das ist alles sehr allgemein formuliert, wir gucken da mal ein bisschen dahinter, was könnte das heißen. Also der erste Punkt ist Definition eines Ziel- und Maßnahmekatalogs zu nachfolgenden Aufgaben. Und da geht es einmal Aufrechterhaltung, Sicherstellung des Tagesgeschäfts des NLZ, also des Nachwuchsleistungszentrums, und zweitens Konzeptarbeitung zur Sicherstellung einer ausgeglichenen wirtschaftlichen Bilanzierung bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter Amateurbedingungen im Rahmen des Vereins in der Saison 2021. Und dieser letzte Punkt in der Formulierung ist ganz interessant, weil da steht nicht drinne, dass es sozusagen, also da sind weitere Varianten, nämlich wenn der FC Rot-Weiß Erfurt im Insolvenzverfahren nicht erfolgreich, das Insolvenzverfahren nicht erfolgreich durchläuft, gibt es ja die Variante, die wir ja schon lange und breit besprochen hatten, auch in der letzten Saison, mit einer Wiedergründung oder vielleicht einer Kooperation oder Fusion mit irgendjemand. Und darum geht es, dass man da sozusagen an Konzepte arbeitet. Und weil der nächste Punkt, die Verabschiedung eines verbindlichen Mitgliedervotums an den Vorstand zur Umsetzung der gerade genannten Dinge, darum geht es quasi, dass der Vorstand und auch der Aufsichtsrat quasi eine Richtung vorbekommen, wo will eigentlich die Mehrheit hin, der Mitglieder, ne? Also diese Optionen, es kann jetzt so laufen, die wir jetzt auch besprochen haben, das läuft weiter, Reinhard findet einen Investor, es geht Oberliga, oder es klappt nicht und es muss neu gegründet werden oder fusioniert werden und so weiter. Welche Richtung soll denn prioritär gedacht und dann auch gehandelt werden? Und darum geht es. Und dass der, das finde ich clever und schlau, dass der, dass die leitenden Gremien des FC Rot-Weiß Erfurt sich quasi ein Mehrheitsvotum abholen und dadurch sozusagen in ihrem Handeln nochmal stärker legitimiert sind. Und da kann man in dieser Sitzung kann man, wenn man es noch nicht getan hat, mitdiskutieren als Mitglied, und das ist sozusagen Demokratie pur. Also ich kann nur aufrufen dazu, geht dahin, Leute, wenn ihr Mitglied seid beim FC Rot-Weiß Erfurt, wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr einen Mitgliedsantrag ausfüllen und eins werden.
Also ganz, ganz wichtig, was du gesagt, clever und schlau alles. Die Frage, die sich mir mal stellt, ist, wie verbindlich ist es dann? Also wir nehmen jetzt mal den mächtigen Mann, der sozusagen Volker Reinhardt heißt, der Insolvenzverwalter. Wird er dann sagen, wenn da was beschlossen wird, das nehme ich jetzt an, weil zuletzt in den Medien klang es ja nicht so. Also es kann so sein, dass er parallel zufällig das Gleiche macht, so habe ich das sinngemäß immer verstanden. Aber er nimmt das eher zur Kenntnis, so war in den Medienberichten
herauszulesen. Verbindlich für ihn und ist das natürlich nicht, ne? Aber es kann ja, wie gesagt, sein, dass, also man muss irgendwie einen Plan B in der Tasche haben, auch als Verein. Klar ist, alle wirtschaftlichen Belange und Entscheidungen trifft im Moment, also seit 2 Jahren und auch die nächste Zeit der Insolvenzverwalter, das ist völlig klar, aber es kann ja auch sein, dass das in die Hose geht. Und dann ist es natürlich gut, wenn man irgendwie schon mal drüber nachgedacht hat, wie es jetzt weitergeht und nicht erst dann erst anfängt. Und genau darum geht's.
Deswegen, wie du schon gesagt hast, Voraussetzung ist natürlich, dass man Mitglied ist vom FC Rot-Weiß Erfurt. Aber wir sagen ja nochmal die Daten, also die wichtigen Fakten. Am Samstag, den 28. März um 10, alte Parteischule. Das schon gesagt, da geht es sozusagen um die Weichenstellung für die Zukunft. Wie stellt man sich das vor?
Genau, und ich bin ja hier vom Fanrat, bin im Vorstand auch des Fanrats. In dieser Funktion sitze ich auch hier. Und wir vom Fanrat machen an dem Abend vorher, nämlich den Freitag, das ist dann der 27.3., 19 Uhr im Dubliner, quasi einen Stammtisch dazu. Also alle Fanratsmitglieder sind eingeladen dazu zu kommen. Wir wollen uns dort nochmal sammeln und besprechen und auch taktisch überlegen, wer welchen Antrag oder welche Redebeitrag stellt, welche Fragen stellt auf der Mitgliederversammlung. Also an dem Abend vorher, 27.3., 19 Uhr im Dubliner. Wir bitten allerdings um Anmeldung, weil wir wissen, wir haben so und so viele Plätze reserviert. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viele Leute kommen. Falls aber mehr kommen wollen als Plätze, könnte man vielleicht noch irgendwie reagieren. Also die Anmeldung geht über den Fanrat, info@fanrat-erfurt.de.
Also haben wir sozusagen 3 wichtige Punkte. Am Freitag, den 27. 19 Uhr Dubliner. Fanrat trifft sich schon mal. Einen Tag später, am 28. um 10 alte Parteischule, außerordentliche Mitgliederversammlung vom FC Rot-Weiß Erfurt. Und dann um 15 Uhr dann noch das Spiel der U19-Mannschaft im Gebreite gegen Zwickau.
Genau, das heißt, wir müssen spätestens 14 Uhr fertig sein mit der AUMV. Ich hoffe, das klappt. Das weiß man ja vorher nicht. Und dann hoffe ich, dass da mehrere hundert Leute von der alten Parteischule hoch ins Gebreite fahren.
Bin sehr gespannt. Du wirst uns dann ja irgendwie schon berichten in der nächsten Ausgabe, was dann alles diskutiert wurde in der Mitgliederversammlung. Und das können wir schon mal ankündigen. Die nächste Ausgabe ist am Dienstag, den 14. April, dann um 16 Uhr. Ja, wir sind relativ spät dran, weil der 1. April ist ein Mittwoch. Wir sind immer jeden zweiten Dienstag dran. Das ist der Grund, warum wir erst Mitte des Monats wieder dran sind. Und Michael Kummer, ich bedanke mich für die Informationen, die du uns hier geben konntest. Und wir sagen erstmal Tschüss und verfolgen natürlich nach wie vor ganz genau, was da passiert auf dem Sportplatz auch.
Mhm. Danke dir, Reinhard. Mach's gut.
Tschüss.